Gemeinde- und Regionalentwicklung, nachhaltige Zukunftsvisionen.
Klingt trocken, theoretisch?
Nicht beim Podcast Zukunft hören.
Hier hört ihr die Stimmen von engagierten Menschen und erfahrt, wie zukunftsorientiertes Handeln aussehen kann.
Zukunft hören.
Der Podcast mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen.
Mit und von Agenda Zukunft,
der Oberösterreichischen Zukunftsakademie
und dem Regionalmanagement Oberösterreich.
Zukunft hören.
Dass man sagt, man hat irgendwo einen Ort, wo man einfach hinkommt und weiß, man kennt dort Leute, man kennt sich, man hat das Gefühl, man gehört zusammen oder man gehört wohin.
Dieses in Kontakt treten mit Menschen, die vielleicht eine ganz andere Sichtweise, ganz eine andere Haltung haben.
Es ist vor allem, finde ich, die Belebung des Leerstands ein riesiger Mehrwert.
Und ich denke, das ist höchst relevant in den jetzigen Zeiten und sowohl für kleine Gemeinden als auch für urbane Räume gleichermaßen.
Herzlich willkommen beim Podcast Zukunft hören. Hier geht es um Gemeinde- und Regionalentwicklung und um innovative Zukunftskonzepte. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit dem Konzept dritter Orte. Nicht daheim und doch zu Hause. Wir Menschen haben das Bedürfnis nach sozialen Kontakten, nach Geselligkeit und nach Gemeinschaftsleben. Allein der Ort, wo man wohnt und der Ort, wo man arbeitet, ist eigentlich zu wenig. Es braucht zusätzliche Räume für Begegnung und niederschwelliges Aufeinandertreffen. In diesem Zusammenhang taucht ein Begriff immer häufiger auf, der sogenannte dritte Ort. Dritte Orte sind öffentliche Begegnungsräume, Wohlfühlorte. Hier verbringt man gerne Zeit, allein oder mit anderen. Man kann ins Gespräch miteinander kommen oder auch gemeinsam Ideen und Projekte umsetzen. Solche Orte entstehen häufig dort, wo vorher Leerstand war und können damit auch wieder neues Leben in Gebäude und Ortszentren bringen. Aber was macht so einen dritten Ort aus? Welcher Mehrwert entsteht dabei für Städte, Gemeinden und natürlich die Menschen, die dort wohnen und diese dritten Orte besuchen? Und wie kann so ein dritter Ort ganz konkret aussehen? Das Team von Zukunft hören hat Menschen getroffen, die sich intensiv mit dem Konzept der dritten Orte auseinandersetzen oder bereits selbst einen solchen Ort aufgebaut haben bzw. aktiv betreuen und mit Leben erfüllen. Johannes Meinhardt vom Regionalmanagement Oberösterreich hat mit Judith Lutz aus Bregenz gesprochen. Die Soziologin begleitet partizipative Prozesse und arbeitet außerdem als Klimajournalistin. Zuvor war sie 8 Jahre lang beim Vorarlberger Büro für freiwilliges Engagement und Beteiligung tätig. Dort hat sie sich intensiv mit dem Thema dritte Orte auseinandergesetzt und unter anderem das Positionspapier Dritte Orte mitverfasst. Johannes Meinhardt hat Judith Lutz telefonisch erreicht und zuallererst gefragt, was versteckt sich denn nun hinter dem Begriff dritte Orte?
Die dritten Orte, ganz grundsätzlich kann man sagen, sie sind Orte für Begegnung und Experimente. Das macht jetzt natürlich ziemlich weit auf, weil das natürlich alles und nichts sein kann, sozusagen. Es geht aber ganz zentral darum, dass es ein Ort ist, um niederschwellig Menschen zusammenzubringen, einen freien Raum zur Verfügung zu stellen, bei dem Menschen sich einbringen können mit Dingen, die ihnen wichtig sind, wo sie ihre Talente einbringen können und Gemeinschaftsgefühl erzeugen im weitesten Sinne.
Und woher kommt der Begriff an und für sich, also dieser dritte Ort, was bedeutet das?
Also es ist ein soziologischer Begriff von einem US-amerikanischen Soziologen, der Ray Oldenburg, der hat 1989 ein Buch verfasst und da den dritten Ort festgelegt, neben den ersten und den zweiten Orten, die er als den Wohnort und den Arbeitsort festgelegt hat, den dritten Ort, wo es eben neben Wohnen und Arbeit braucht, um ein gutes Leben zu führen und eben diesen Freiraumcharakter zu haben. Also so dieses, wie ich vorhin schon gesagt habe, so diese Niederschwelligkeit, dieser hierarchiefreie Raum, das sind zum Beispiel 2 von 8 Merkmalen, die er genannt hat. Also er hat das relativ genau beschrieben in diesem Buch. Man muss dazu sagen, 1989 ist jetzt doch schon einiges, hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Aus seiner Perspektive, er ist damals in die Suburbs in Los Angeles gezogen, aus der Stadt raus und hat irgendwie gemerkt, so okay, alle sitzen nur in ihren Einfamilienhäusern und es wird nicht spazieren gegangen, sondern man winkt sich halt mal aus dem Auto raus und hat dann in seiner Garage sowas wie ein Café eingerichtet. Das ist so ein bisschen die Geschichte hinter diesem Begriff auch. Und aufgrund dieser Beobachtungen, die er denn da gemacht hat, er hat also die Nachbarschaft eingeladen und hat dann gemerkt, okay, da kommen sehr oft dieselben Menschen. Also er hat dann gemerkt, irgendwie, es gibt sowas wie ein Stammkundschaft, könnte man fast sagen. Und gleichzeitig ist es aber offen, dass auch andere Menschen dazukommen können, die sich das einfach mal anschauen wollen, aber jederzeit auch wieder gehen können. Also so, es gibt jetzt, anders wie jetzt bei einem Verein beispielsweise, also man muss sich jetzt irgendwie nicht irgendwie zu was verpflichten, sondern es hat eben diesen sehr freien, spielerischen Charakter, wo wirklich lustbasiert funktioniert.
Aber die Notwendigkeit von solchen Räumen ist doch heute aktueller denn je oder vielleicht aktueller wie 1989. Was macht denn einen dritten Ort dann wirklich zu einem dritten Ort? Was sind denn so andere oder weitere Charakteristika solcher Einrichtungen?
Du sprichst einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Also wir merken es ja an allen Ecken und Enden. Unsere Gesellschaft ist sehr polarisiert. Der Begriff der Bubbles umgibt uns ja häufig und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also ich merke das oft auch, dass auch ich mich in einer Bubble befinde und es gibt selten Kontakt mit Menschen außerhalb der eigenen Bubble. Also so diese, in der Soziologie spricht man von der sozialen Segregation, also Menschen, die entweder sich stark unterscheiden, was jetzt Einkommen, Bildungsstand etc. betrifft. Also da gibt es oft wenig Begegnungsmöglichkeiten so, weil man hat seine Lokale, man hat seine ja, Möglichkeiten, wo man hingeht, seine Orte, wo man sich trifft und da gibt es eben sehr selten Überschneidungen und was eigentlich diese Polarisierung nur weiter verstärkt. Und ein dritter Raum oder ein dritter Ort kann eben genau dieser sozialen Segregation entgegenwirken, indem es einfach offen ist, wirklich für alle und auch über Generationen hinweg, also auch junge und ältere Menschen, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund etc. können da zusammenkommen. Und es ist eben wirklich so dieses soziale Miteinander über diese Grenzen, sage ich jetzt mal, hinweg, das da entstehen kann. Und das ist natürlich extrem wichtig, einerseits aus demokratiepolitischer Sicht, also so dieses in Kontakt treten mit Menschen, die vielleicht eine ganz andere Sichtweise, ganz eine andere Haltung haben und da irgendwie im Gespräch, in Kontakt miteinander mal ein Gefühl dafür zu entwickeln, okay, das gibt es auch und warum könnte das denn so sein und was könnte denn da dahinter stecken? Also wirklich so diesen direkter Kontakt mit jemandem, wo jetzt vielleicht politisch ganz anders tickt als ich und aber trotzdem merken so, okay, vielleicht haben wir doch ein gemeinsames Anliegen und wir können trotzdem mal gute Zeit miteinander haben, ohne jetzt den oder die andere irgendwie sofort in eine Schublade zu stecken. Und ich denke, das ist höchst relevant in den jetzigen Zeiten und sowohl für kleine Gemeinden, also für urbane Räume gleichermaßen.
Ich merke, dass ich mir mit dem Begriff oft ein bisschen schwer tue oder wenn man jetzt zum Beispiel in Gemeinden das Thema irgendwie anspricht, wo es dritte Orte gibt, so wie es du jetzt erklärt hast, aber die wissen gar nicht, dass dritte Orte eigentlich schon betreiben, weil sie den Begriff noch nicht gekannt haben. Was kann also alles ein dritter Ort sein? Jetzt vom räumlichen Aspekt, kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen, wie das dann ganz, ganz konkret ausschauen kann?
wie du schon gesagt hast, es können ganz unterschiedliche Sachen sein. Es kann eine Leerstandsbespielung beispielsweise sein. Da gibt es ein tolles Beispiel in Vorarlberg, mitten in der Gemeinde leerstehendes Gebäude, das auf einen gewissen Zeitraum bespielt werden kann von einem Verein. Die machen da drin Konzerte, die machen Kleidertauschpartys, die haben Frühstück gemeinsam, also alles Mögliche und bespielen da diesen Leerraum, was natürlich auch für eine Gemeinde extrem zentral ist, dass der Dorfkern belebt ist, dass man nicht irgendwie da durchläuft und nur leere Fassaden findet, sondern wirklich Menschen sieht und Menschen in Begegnung trifft und irgendwie auch, also auch wenn man da lebt, ein attraktives Angebot vorfinden kann, weil natürlich so ein Ort die Lebensqualität sehr wohl steigern kann. Es kann aber natürlich auch im Kontext Arbeit beispielsweise ein Coworking Space sein, wo man hinkommen kann, wo man sich austauschen kann, wo es ebenfalls Veranstaltungen gibt und wo es vielleicht die Möglichkeit von einer Art Flexdesk gibt, wo man jetzt nicht sich sofort committen muss und gleich irgendwie den Vertrag unterschreibt, sondern einfach mal da reinschnuppern kann und auch in einem Arbeitskontext sich das mal anschauen kann, einfach und da auch mit anderen Menschen in Kontakt kommen kann. Es kann aber auch ein leerstehender Bauernhof sein oder eine Scheune oder irgendwas. Also im Prinzip ein Raum, der, ich glaube, die wichtigsten Komponenten ist, er muss warm sein oder zumindest beheizbar sein, sicher und ja. Leicht zugänglich ist auch immer ein gutes Kriterium, also öffentlich gut erreichbar und umso mehr Möglichkeiten für die Bespielung so ein Raum hergibt, umso besser, weil das natürlich die Kreativität auch sehr anregt und so viele Möglichkeiten auch zulässt und das dann ganz unterschiedlich bespielt werden kann.
Warum soll man sich als Gemeinde, als Stadt, als Kommune denn jetzt eigentlich bemühen, solche Orte entweder selbst zu schaffen oder auch den laufenden Betrieb zu unterstützen? Warum brauchen wir dritte Orte? Was bewirken sie in einer Gemeinde?
Dritte Orte haben die Chance, sowohl auf individueller Ebene als auch auf gesellschaftlicher Ebene sehr stark sich positiv auszuwirken. Einerseits ganz konkret die Steigerung der Lebensqualität über die Ermöglichung, gelingende Beziehungen zu stärken, zu schaffen. Und aber andererseits eben auch auf der gesellschaftlichen Ebene, dass eben gerade über diese Begegnungen, über diese Austauschmöglichkeiten, über diese Dialogmöglichkeiten und diese Freiräume, neue Dinge entstehen zu lassen, auch soziale Innovationen zu generieren und das mit so einer Haltung von, wie würde man sagen, maximaler Offenheit und Vertrauen. Also das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, weil das natürlich wirklich ergebnisoffene Prozesse sind. Wenn jetzt eine Gemeinde sagt, ja, ich möchte so etwas starten, dann ist es sehr abhängig davon, wer diese Räume bespielt, wer da ein gewisses Commitment einnimmt. Die Othellos beispielsweise sprechen ja von den Magic Five. Also es braucht so diese 5 Menschen, die die Verantwortung übernehmen und sagen für einen gewissen Zeitraum, sie möchten das bespielen, sie entwerfen ein Programm und wie auch immer und überlegen sich auch, wie organisieren wir uns überhaupt? Also so auch so dieses Hosting, das Gastgeben auch nach innen, also nicht nur nach außen im Sinne von, was ist die Kuratierung dieses Ortes, sondern auch, wie organisieren wir uns. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten, das zu handhaben.
Also abgesehen von den Räumlichkeiten, wie kann eine Gemeinde solche Initiativen konkret unterstützen?
Also einerseits, indem ein Raum zur Verfügung gestellt wird. Also wenn eine Gemeinde ohnehin Leerstand hat und da Interesse dran hat, das irgendwie aufleben zu lassen, dann bestimmt damit, also die zur Verfügungstellung eines Raumes. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn der Raum warm wird, im Sinne von beheizbar ist, und wenn es vielleicht nur Internetverbindung gibt, eine gute, das sind einmal so die Strukturen, würde ich jetzt mal sagen, die wichtig sind. Und gleichzeitig, ich glaube ja wirklich so, eben diese offene Haltung auch entgegenzubringen im Sinne von, okay, wir geben euch jetzt diesen Vertrauensvorschuss und wir sind gespannt, was sich da entwickelt. Und wir wissen alle nicht genau, was da dabei entstehen kann, aber wir begeben uns da irgendwie auf eine gemeinsame Entdeckungsreise und schauen, was dieser Ort alles Magisches bringen kann.
Eine ganz offene Haltung braucht es also als Voraussetzung, sagt die Soziologin Judith Lutz, um die Entstehung dritter Orte überhaupt erst zu ermöglichen. Solch ein Ort der Begegnung und der Experimente, das ist jedenfalls die Gießerei in Ried im Innkreis. Ein Leerstand mitten in Ried wird von ihr belebt und mit einem Angebot für viele unterschiedliche Zielgruppen zugänglich gemacht. Der Verein Trafos, Verein zur Förderung nachhaltiger Lebensstile in der Region Ried, steckt hinter der Gießerei, gemeinsam mit der Genossenschaft als Eigentümerin des Hauses. Lena Füsselberger vom Regionalmanagement Oberösterreich hat Max Gramberger vor Ort in der Gießerei getroffen. Er ist Obmann des Vereins.
Die Gießerei ist ein Gemeinschaftsprojekt einer Gruppe von Menschen, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben haben, die einerseits sehr darauf aus sind, in diese Richtung Bewusstseinsbildung zu machen und dann gesagt haben, wir brauchen auch einen konkreten Ort dafür. Dieser Ort hat sich in einem wunderbaren alten Haus gefunden, das wir dann ökologisch saniert haben und wo wir auch verschiedenste Angebote in Richtung Nachhaltigkeit setzen, sei es von Geschäften, sei es von einem Lokal, das wir mit sehr großer Bio-Versorgung dort selber führen, ein Geschäft, wo wir nachhaltige Produkte auch anbieten und einem schönen Veranstaltungssaal im zweiten Stock. Also das Haus der Nachhaltigkeit wird so oft genannt und das beschreibt es recht gut.
Du hast es schon kurz anklingen lassen, warum kommen denn die Menschen zu euch in die Gießerei? Also welche Angebote gibt es denn? Ihr habt schon Geschäft gehört, Veranstaltungsraum, was gibt es sonst noch?
Grundsätzlich, glaube ich, die größte Motivation ist das Lokal bei uns und eben die Geschäfte, die nachhaltige Produkte anbieten. Also wir haben bis vor einigen Monaten ein Gärgeschäft gehabt im Haus. Die Waldviertler, die haben jetzt leider, sind die in Pension gegangen und gibt es bis jetzt keinen Nachfolger, aber wir hoffen sehr stark darauf, dass es weitergeht. Und dann gibt es ein Geschäft für biofaire Mode, das auch sehr gerne angenommen wird. Und dann versuchen wir natürlich selber auch Programm zu gestalten im zweiten Stock, im Veranstaltungsraum, wo wir zu verschiedensten Themen selber Veranstaltungen organisieren oder auch unsere Räumlichkeit vermieten. Und dann haben wir die Coworker, die ja, zum Arbeiten und zum gemeinsamen Platz finden zu uns kommen.
Welche Idee bzw. wirklich die Vision, was verfolgt ihr da mit eurem Projekt? Nachhaltigkeit ist schon genannt worden.
Genau, also die ursprüngliche Idee ist einfach gewesen, für die Nachhaltigkeit einen Platz zu schaffen. Wir nennen uns selber auch ein Kompetenz- und Impulszentrum für Nachhaltigkeit. Also wir wollen dafür Platz schaffen für verschiedenste Ideen. Wir wollen einen Platz haben, auch wo sich Leute treffen und Ideen erfinden. Ja, also es gibt eine ganze Reihe von Projekten, die bei uns entstanden sind. Ja, wie gesagt, die Nachhaltigkeit zu fördern, ist unser Hauptziel.
Wenn man jetzt zu aktuellen Gesprächen oder vielleicht auch den Medien entnimmt, dann lest man dort oder hört immer wieder Schlagwörter wie ausgestorbene Ortskerne, Schließung vom letzten Nahversorger oder Wirtshaus, damit dann einhergehend natürlich die Leerstände. Aber auch zum Beispiel das Thema Einsamkeit ist was, was vielleicht immer mehr irgendwie herumschwirrt. In solchen Gesprächen oder in der Thematik fällt dann immer wieder auch einmal der Begriff dritte Orte. Also ein Ort der Begegnung und Kommunikation abseits vom Arbeitsplatz und den eigenen vier Wänden. Die Gießerei, was ich jetzt schon gehört habe, passt ja auch ganz gut in diese Definition, weil sie benutzt und lebt einen Leerstand. Warum braucht es aus deiner Sicht solche Konzepte, wie es ihr da mit der Gießerei geschaffen habt?
Ich denke, dass vor allem der Ansatz der Nachhaltigkeit wird für uns vorgelebt und eine Plattform geboten wird, wo sich sehr viel entwickeln kann. Wir sind gerade momentan in der Konzeptionsphase eines Weltladens, der wahrscheinlich bei uns einziehen wird. Es ist einfach eine Atmosphäre, die sehr viel kristallisieren lässt, kommt mir vor. Und da ist die Gießerei einfach ein optimaler Ausgangsort für alles Mögliche in Richtung Nachhaltigkeit. Wir versuchen uns da auch verstärkt zu positionieren, Impulse zu setzen in Richtung Mobilität, in Richtung Energie und so weiter. Also es sind da schon ganz viele Projekte entstanden, die sehr stark in Richtung Nachhaltigkeit gehen, und es gibt da immer wieder Impulse, die sich gegenseitig verstärken und wo ein vernetztes Denken da ist, das einige Projekte ins Laufen gebracht hat.
Welchen Mehrwert bringt denn die Gießerei für die Bewohnerinnen von Ried und vielleicht auch darüber hinaus?
Es ist vor allem, finde ich, die Belebung des Leerstands ein riesiger Mehrwert, der nicht mit einem 0815-Geschäft gefüllt worden ist, sondern mit qualitativ hochwertigen Angeboten. Und dann, finde ich, ist ein Riesenmehrwert, dass wir verschiedenste Impulse setzen in Richtung Nachhaltigkeit, sei es in Kooperation mit Betrieben, wo wir jetzt ein sehr interessantes Projekt gestartet haben, das ist die Mitfahr-App Domino, oder zum Beispiel auch mit den CEMS, mit den Klima- und Energiemodellregionen, wo wir im letzten Jahr 4 Abende gehabt haben, wo wir zum Thema Energiegemeinschaften hochwertige Fortbildungen gegeben haben, aber auch für Erstinteressierte, die auf den Geschmack gebracht haben. Vor allem dieses Plattform bieten für neue Ideen sehe ich als einen sehr großen Mehrwert.
Gibt es noch irgendwas, was du zum Abschluss gern noch sagen magst?
Ja, was ich eigentlich schon gern sagen möchte, ist, dass die Gemeinschaft bei uns etwas sehr Wichtiges ist. Also ohne die Beteiligung, die Mitarbeit von einer Menge von Personen wäre dieses ganze Projekt gar nicht möglich gewesen, und wir entwickeln uns da immer wieder auch weiter. Wir verwerfen Sachen, wir fangen was Neues an, wir inspirieren uns gegenseitig, wir entwickeln uns sowohl im Verein als auch in der Genossenschaft da immer wieder weiter, und es macht einfach Spaß, gemeinsam am Thema Nachhaltigkeit zu arbeiten und etwas zu unternehmen, zu feiern, ja, gemütlich beisammen zu sitzen und das Gemeinsame hochzuhalten.
Das gemeinsame Hochhalten, das beschreibt Max Gramberger, Obmann des Vereins Trafos in der Gießerei in Ried im Innkreis, als grundsätzliche Idee hinter und auch als Effekt von dritten Orten. Auch Judith Lutz hat eingangs bereits davon gesprochen, dass solche Räume Menschen niederschwellig zusammenbringen und Möglichkeiten bieten, sich mit seinen jeweiligen Talenten ganz einfach einzubringen. Das offene Kunst- und Kulturhaus, das OKH in Vöcklabruck, ist auch ein solcher Ort, der seit 13 Jahren das alte, vormals leerstehende Krankenhaus der Bezirkshauptstadt mit Kunst und Kultur belebt. Wie es gelungen ist, viele verschiedene Vereine und einzelne Kulturinteressierte unter ein gemeinsames Dach zu bekommen, mit welchen Herausforderungen der Betrieb verbunden ist und was in einer Stadt ohne dritte Orte fehlen würde, darüber spricht Johannes Meinhardt mit Jolanda De Witt, der hauptamtlichen Community Managerin des OKH Vöcklabruck.
Jolanda, wir haben jetzt schon sehr viel über den Begriff dritter Orte gehört. Wie definierst du den Begriff für dich persönlich?
Also für mich ist ein dritter Ort eigentlich ein Ort, wo ich hingehe und mir die Menschen kennen. Also wo, ja, sowas wie ein Marktplatz in einem Gebäude. Also ich kann jetzt natürlich, ich werde noch ein bisschen erzählen von unserem Haus, aber für mich fühlt sich das oft an wie so ein, wie ich mir das sozusagen romantisch vorstelle, wie ein Marktplatz, wo ich hinkomme und man die Leute kennt, wie wenn man auf einen Bauernmarkt geht und die Leute grüßt und sagt, wie geht's dir denn und wie war's denn letzte Woche bei deinem Termin? Und wo man ein bisschen mehr über die Menschen einfach weiß.
Du bist ja jetzt seit vielen Jahren schon Community Managerin im offenen Kunst- und Kulturhaus in Vöcklabruck. Kannst du in wenigen Sätzen erzählen, was das OKH ist und wie ja das OKH entstanden ist und welche Ideen oder welche Vision da dahinter steckt?
Ja, also das OKH, wir sind hier in einem alten Krankenhaus in Vöcklabruck in Oberösterreich und das war eben ein Leerstand, den wir, ja, also wir sind ein Verein, vielleicht von der Struktur nur gesagt, wir sind ein Verein, das ist Verein Kunst und Kultur aus Vöcklabruck und uns gibt es seit 2007. Und damals haben sie eben viele Leute und Organisationen bzw. Einzelpersonen genauso wie Vereine zusammengetan, um einen dritten Ort, / einen Ort für Kunst und Kultur zu haben in Vöcklabruck, wo man sich selbst ausprobieren kann, wo man selbst veranstalten kann, wo man eine Bleibe haben darf von der Stadt aus. Und da hat es diesen Zusammenschluss von vielen unterschiedlichen Vereinen gegeben und hat dann sozusagen das alte Krankenhaus in Vöcklabruck ins Auge gefasst und gesagt, da würden wir gerne hin und das Haus würden wir gerne mit Kunst und Kultur bespielen und beleben.
Gibt es jetzt Zeit?
Genau, also 2012 haben wir es eröffnet. Da hat die erste Veranstaltung stattgefunden, damals eben noch ohne Heizung, weil wir eben genau erst alles wieder instand setzen haben müssen.
Was passiert jetzt alles im OKH? Was gibt es da an Veranstaltungen, an Programmen, an Aktivitäten? Und vor allem, wie kann man sich ja hier engagieren oder wie kann man auch als Bürgerin hier andocken?
Ja, das Spannende, sagen wir, wir sind hier in Vöcklabruck, das ist eine 12.000 Einwohnerinnen-Gemeinde und mit zwar einem großen Einzugsgebiet, weil wir eine Bezirksstadt sind, aber man muss sich das so vorstellen, wenn man mal so einen Ort beginnt aufzubauen, dann ist es so, wie wenn wir in einer Stadt wären. In einer Stadt oder Großstadt hat jede Initiative oft seinen eigenen Raum, irgendwo in der Stadt verstreut. Und ich finde, in Vöcklabruck bei uns geht sich das raumtechnisch nicht aus. Wir haben nicht so viel Raum. Raum ist kostbar und selten oft in so einer Stadt wie Vöcklabruck. Vor allem Raum, der nicht viel kostet. Und wenn du sozusagen als Initiative irgendwo einen Raum suchst oder zumindest auch als Einzelperson etwas mal ausprobieren willst, ohne dass gleich Stress hast, dass das viel kostet oder viel Risiko in sich birgt sozusagen, dann findet das alles mittlerweile oder sehr vieles unter dem Dach vom OKH statt. Das heißt, die Optionen, also man muss sich das so vorstellen, man geht rein und man hat Veranstaltungsräume bei uns, einen Konzertraum, einen Gastrobereich, den man selber bespielen kann. Wir haben eben, wo wir hier jetzt sind, ein Studio im Haus, ein Radiostudio. Wir haben unten Leute, die sich mit dem Thema Lebensmittel beschäftigen. Wir haben ein Jugendzentrum angedockt. Wir haben das Otello, eine eigene Initiative, die sich mit 3D-Druck und Repair-Cafés beschäftigen. Also man kann oft gar nicht, selber wenn ich die Führungen gebe, anderen Initiativen oder Gemeinden, weil sie andere das anschauen kommen, zwar bei uns, gar nicht, irgendwie fast selber nicht mehr, glaubt man fast selber gar nicht, was sie da alles in einem Haus abspielen kann. Und das ist irgendwie recht spannend, weil die Bedürfnisse und unterschiedlichen Interessen alle irgendwie hier unterm Dach stattfinden können.
Aber das heißt auch, der Großteil des Programms im OKH wird eigentlich auf ehrenamtlicher Basis auf die Füße gestellt, organisiert und es gibt quasi eine Struktur, die dabei unterstützt.
Richtig, genau. Also es ist wirklich, ich habe vorher schon gesagt, wir sind ein Verein, das heißt, wir sind gemeinnützig organisiert. Wir haben es jetzt wieder ausgerechnet, weil wir einmal im Jahr Förderansuchen schreiben, wir reden dann eh noch vielleicht noch drüber, aber wir haben jetzt ausgerechnet, dass wir ca. 150 ehrenamtliche Wochenstunden investieren in das Gebäude, also alle, die hier einerseits Programm machen, wir haben unterschiedliche Gruppen, wir haben eine Kinderprogrammgruppe, eine Konzertgruppe, die auch selbst entscheiden, was sie gern bringen wollen. Das heißt, wir sind auch als Kulturstätte nicht zentral kuratiert, wie man es vielleicht oft woanders vorstellt, sondern wir haben unterschiedliche Gruppen, die ehrenamtlich engagiert sind, die selber sagen, hey, ich hätte gern das und das gern in Vöcklabruck. Und der Verein OKH so schaut, dass der Rahmen gegeben ist, das Budget da ist, dass die Infrastruktur funktioniert, dass die Leute wissen, wo sie was finden, dass sie begleitet sind. Das heißt, das OKH selbst schaut eigentlich, dass die Leute, die sich engagieren wollen, einen Rahmen vorfinden, in dem das auch Spaß macht.
Okay, das hört sich schon nach einem Erfolgsrezept an, so wie es das du jetzt erzählt hast. Was fällt dir denn nur ein? Was macht denn das OKH als dritten Ort jetzt beliebt und erfolgreich gleichermaßen?
Also ich selbst merke es halt, wenn ich reinkomme, und ich kenne halt den Unterschied, weil ich schon von Anfang an zumindest, wie wir angefangen haben, das Haus aufzubauen, da war ich oft einfach allein im Haus. Ich habe den ganzen Tag im Haus arbeiten können, was streichen können, was, und war manchmal einfach wirklich alleine. Ich habe nicht damit gerechnet, dass mir irgendwer über den Weg rennt. Also sozusagen, also wir haben zwar, es waren mehrere Leute, die sich engagiert haben ganz am Anfang, aber es war halt ein Kernteam. Und mittlerweile komme ich in mein Büro, also ich bin mittlerweile auch sogar angestellt mit ein paar hauptamtlichen Stunden, und ständig schaut wer an der Tür vorbei, ständig huscht wer vorbei, hat eine Frage, ruft mich an, fragt was noch. Also man merkt, ich habe schon das Gefühl, dass wenn eine Kommunikation sehr lebendig ist und sehr viel kommuniziert wird und Leute hier ein- und ausgehen, dass das einen lebendigen und guten, gesunden dritten Ort ausmacht.
Du hast vorher vom Marktplatz gesprochen, so hast du einen dritten Ort definiert. Ist das jetzt irgendwie was, was man jetzt gesondert ein bisschen pflegen muss, oder reicht es, wenn man jetzt sagt, man macht viel Programm, oder ist es wichtig, dass man sagt, diese vielen verschiedenen Menschen, die da zusammenkommen, gibt es da zum Beispiel Angebote, wo man sich da vielleicht da vernetzt oder trifft?
Ja, also ich glaube, die Kunst in dem Fall ist es wirklich herauszufinden, was wollen die Leute eigentlich, die hierher kommen, oder was sind ihre Wünsche, weil das macht halt so ein Haus mit so vielen unterschiedlichen Zugängen und Möglichkeiten ja auch spannend und manchmal auch herausfordernd, dass es ja unterschiedliche Vorstellungen gibt. Jeder Einzelne hat eine andere Vorstellung, was für ihn so ein Ort wichtig ist oder braucht, damit er sich dort wohlfühlt. Und wo ist dann das Verbindende zwischen diesen allen einzelnen Initiativen und Leuten? Wo findet man dann, sagen wir mal, auch etwas, wo man die Leute auch zusammenbringt und zusammenführt? Und wir haben dann schon, man kann mit einfachen Formaten Angebote schaffen. Wir haben einmal im Monat einen Community-Abend, wo man einlädt und sagt, kommt vorbei, wir öffnen da, weil wir haben kein klassisches Beisel. Andere Kulturstätten haben halt zum Beispiel eine Gastro dabei oder sowas, die ständig bespielt ist, und das sind dann da klassisch oft diese nochmal zusätzlichen Treffpunkte, wo man hingegangen hat dann und zum Schluss vielleicht nur irgendwas trinkt gemeinsam oder so. Das haben wir jetzt nicht. Das heißt, wir haben jetzt versucht, mit so einem Community-Abend das ein bisschen zu bauen. Aber andererseits versuchen wir halt auch wirklich präsent zu sein, in Kontakt zu bleiben und die Leute einzubinden, wenn jetzt neue Leute dazustoßen, zu finden, was können denn die Leute gut und wo kann man es vielleicht gleich integrieren, in welche Gruppe, genau, solche Sachen.
Wo siehst du jetzt die größten Herausforderungen im Betrieb?
Das Spannende jetzt beim dritten Ort, also wir reden, ich bin ja Community Managerin eben im OKH, und da geht es ja einfach darum, die Community, die wir uns hier jetzt aufgebaut haben, wir haben ein bisschen teilweise manchmal auch Luxusprobleme im Sinne von, dass viele Leute sich einbringen wollen eigentlich und Leute Sachen suchen. Und für mich war es jetzt lang auch, und ist für uns ist als Verein immer wieder spannend, eben wie gesagt, das Luxusproblem zu haben, viele Leute zu haben, die sich einbringen wollen, und wie integriert man was bietet man ihnen an? Weil das gehört ja auch begleitet. Du kannst Leute nicht sagen, ja, geh einfach dorthin und wird schon, sondern man muss Beziehungen aufbauen, man muss sie begleiten, man muss in Kontakt bleiben. Das heißt, wenn man recht schnell wächst oder immer noch wächst, dann ist es irgendwie so eine Herausforderung, ja, da einfach die Leute gut mitnehmen zu können, ja.
Was tragen denn aus deiner Sicht Orte wie das OKH zu einer guten Stadtentwicklung bei, oder anders gefragt, was würde denn in Vöcklabruck fehlen, wenn es das OKH nicht geben würde?
Ja, also für mich persönlich würde es an einem Ort einfach fehlen, also das OKH würde mir sehr abgehen, weil es Orte braucht, wo die Leute zusammenkommen können, wo es jetzt nicht nur darum geht, sich einen Termin auszumachen und zu sagen, okay, wir treffen uns um 14 Uhr alle irgendwo, sondern einfach wohin kommen zu können, ohne dass man sich einen Termin ausmacht, und trotzdem Leute zu treffen, die man kennt und mit denen man ein kurzes Gespräch führen kann, sie austauschen kann, Fragen stellen kann, helfen kann. Ja, also ich Ich habe so das Gefühl, wenn es solche Orte, und solche Orte gibt es tatsächlich einfach heutzutage sehr wenig, dass man einfach sehr stark ins Private einfach in den letzten Jahrzehnten gezogen worden sind, dass es Leute halt auch schwerfällt, überhaupt nochmal rauszukommen. Man hat sich in den letzten Jahrzehnten so gemütlich daheim eingerichtet, man hat alles, man hat einen Swimmingpool, man arbeitet teilweise schon daheim, man braucht eigentlich gar nicht die eigenen vier Wände verlassen. Aber die Leute merken dann schon, was einem dann fehlt, das sind die anderen Leute. Und außerhalb der eigenen Kleinfamilie oder Beziehung. Oder man ist komplett allein. Aber es ist trotzdem, denkst, solche Orte braucht es, weil es uns als Gesellschaft und als Menschen halt gut tut, zu wissen, dass man irgendwo auch eingebettet ist in irgendeiner Gemeinschaft oder genau, Community.
Wie wird denn das OKH von öffentlichen Einrichtungen der Stadt unterstützt oder von privaten Menschen?
Mhm. Ja, also das OKH als Verein bekommt Förderungen. Wir sind ja eigentlich in erster Linie Kulturstätte, die von öffentlichen Förderungen getragen wird. Das heißt, die Stadtgemeinde nimmt da Geld in die Hand, genauso wie Bund und Land. Das ist immer abhängig voneinander in Österreich, dass alle drei Ebenen sozusagen fördern für das Kulturprogramm. Genauso kriegen wir aber von der Stadt auch das Gebäude zur Verfügung gestellt. Das heißt, das ist ein großer Brocken, der auch dahingehend sozusagen als Support ist, ein großer. Und auch, ja, man kann uns auch als Privatperson unterstützen durch Spenden, Förderungen. Genau.
Das ist der Podcast Zukunft hören. Ein Kooperationsprojekt des Freien Radios Salzkammergut mit der Agenda Zukunft der Oberösterreichischen Zukunftsakademie und dem Regionalmanagement Oberösterreich. Hier sprechen wir über Gemeinde- und Regionalentwicklung und über nachhaltige Zukunftsvisionen. Diesmal haben wir uns dem Konzept der dritten Orte gewidmet und uns damit beschäftigt, welche Qualitäten einen dritten Ort ausmachen und welcher Mehrwert dabei entsteht für Gemeinden, Städte und die Menschen. Infos zu den erwähnten Projekten, Links und die Kontakte gibt's wie immer in den Shownotes dieses Podcasts oder in der Sendungsbeschreibung auf der Homepage des Freien Radios Salzkammergut unter freiesradio.at. Ja, vielleicht sieht man sich ja einmal an einem dieser dritten Orte, aber eines ist sicher, wir hören uns wieder in Zukunft.
Zukunft hören.
Der Podcast mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen. Zukunft hören.